Dann herzlich willkommen zu Mein Freund der Baum. Ich bin Andreas und mein Gast ist heute mein Freund, der Filmemacher und Hochschullehrer Wolfram Meyer-Schuchrath. Herzlich willkommen.
Hallo, ich dachte, du sagst mein Freund und Hochstapler.
Nein, Hochschullehrer. Mein Freund der Baum ist ein weiteres Format im Küchenstudio, ein weiteres New Radio Format. Ich will kurz sagen, am Anfang die Spielregeln, wir haben es noch nicht so oft gemacht. Es gibt erst eine Sendung mit Tante Andi. Das läuft immer so, wir besprechen heute vier Bücher. Das eines der Bücher mit dem ersten Buch fangen wir an, das haben wir beide gelesen. Dann haben wir jeweils zwei Bücher, was ich einbringe und mein Gast einbringt. Und dann sprechen wir noch als viertes über ein Buch, was wir beide nicht gelesen haben. Und kannst du soweit folgen?
Ich kann dir soweit folgen und hoffe, dass es klappt.
Gut. Fangen wir mal an. Ich hatte mir ausgesucht das Buch von Jan-Peter Bremer, der amerikanische Investor, und habe dich auch gebeten, es zu lesen. Du hast es ja auch mitgebracht. Kann ich es gerade mal haben?
Ich habe es mitgebracht und ich habe es auch gelesen.
Ja, es ist so ein Taschenbuch, das ist, glaube ich, interessant. Das ist erschienen bei einem relativ unbedeutenden Verlag. Bloomsbury-Taschenbuch habe ich noch nie von gehört. Mhm. Eigentlich ein Buch, das nicht dem nicht in die Wiege gelegt worden ist, überhaupt von vielen Leuten gelesen zu werden. Es ist aber jetzt ein Bestseller. Was damit zu tun hat, dass, glaube ich, Dennis Scheck und andere aus dieser Literaturmafia das aus irgendeinem Grunde besprochen haben.
Es ist auch schon ein bisschen älter. Es ist, glaube ich, im literarischen Betrieb würde man es vielleicht auch schon von gestern nennen. Es ist nämlich von 2011, glaube ich.
Stimmt, Berlin 2011 steht hier auch, genau. Ich kann mal kurz die Handlung, also das ist ganz interessant, die erzählte Zeit umspannt wahrscheinlich nur ein paar Stunden. Mhm. Die Hauptfigur ist ein Schriftsteller, der komischerweise diesem Jan-Peter Bremer recht ähnlich ist. Ein Mann Anfang Mitte 40, der in Kreuzberg lebt mit seiner Familie und so im Bett liegt und sinniert und darunter leidet, dass er in seinem ganz intimen Raum angegriffen wird, dass er nämlich, dass seine Wohnung renoviert werden soll von diesem amerikanischen Investor, der den ganzen Komplex gekauft hat. Und der nun ihm auf die eine oder andere Weise nahelegt, auszuziehen. Darüber sinniert er nun, was er tun soll. Seine Wohnung ist in eine Schieflage geraten. Irgendwie ist auch sein Leben in eine Schieflage geraten. Und es zeigt sich, dass natürlich das Problem, was er mit dem amerikanischen Investor hat, was ja in Berlin heute viele Leute haben, dass sie ihre Wohnungen verlassen sollen und die Wohnungen dann gerade in Vierteln, die früher nicht so beliebt waren, wie Kreuzberg zum Beispiel, dann sich verwandeln in Luxusquartiere, ja, dass das eigentlich nur ein Teil von einem viel größeren Problem ist. Und was hier über dieses Buch geschrieben wird, dass es also Wolken schlägt und lustiger wird, da würde ich dich als erstes mal fragen, du hast es ja gelesen. Fandst du es sehr lustig, das Buch?
Also, es hat komische Stellen. Da wir jetzt unseren Podcast ein paar Mal verschieben mussten, muss ich mir auch jetzt sozusagen das alles wieder in Erinnerung rufen erst. Also ich fand es ganz lustig teilweise, dass es jetzt über sprudelnde Wolken schlägt und wie jetzt hier tatsächlich auch den Kritiken der großen Großkritiker der Deutschen Tageszeitung zu entnehmen ist, dem würde ich jetzt nicht so zustimmen. Ich finde, der tragische Anteil, sag ich mal, oder melancholischer Anteil, der ist ich würde sagen, man könnte sagen, es ist gleichberechtigt oder vielleicht überwiegt er auch.
Genau, also dieser Schriftsteller nimmt sich vor, weil er nicht mehr ein- und ausweist, diesem amerikanischen Investor einen Brief zu schreiben. In diesem Brief möchte er ihm darlegen und ihn überzeugen und gewinnen, doch davon abzusehen, ihn aus der Wohnung zu werfen, weil er eben aufgrund dieses Drucks, dieser Existenzdruck, kann er nicht mehr schreiben, schon seit langem. Und er kann eben im Prinzip auch diesen Brief gar nicht schreiben. Ja. Ist das glaubwürdig gewesen für dich? Was denkst du darüber?
Also ich glaube schon, dass diese ganzen Impulse, die der Jan-Peter Bremer nachgeht oder nachgibt, dass die stimmen. Also mich hat dieses ganze Buch sehr stark an so, sag ich mal, den Creative Writing Flow erinnert. Also einfach mal sich einfach mal hinsetzen und aufschreiben, was durch den Kopf geht. Und insoweit sozusagen überzeugt er mich auch. Also
genau,
das ist also nichts Falsches, sozusagen kein falscher Ton oder so. Ja?
Genau, es ist ein Buch über jemanden, der nicht schreiben kann. Und der aufschreibt, warum er nicht schreiben kann. Ja, das geht los eben mit dieser Wohnsituation, das geht auch weiter, dann geht es um seine Frau. Das ist natürlich auch nicht ideal. Ja, da hat er die in der Verdacht, da schon abgeschwört zu sein mit anderen, hat verliert den Kontakt zu seinen Kindern. Mit den Freunden ist es schwierig. Ist das glaubwürdig immer noch?
Ich finde, also dass Jan-Peter Bremer ganz gut ist in diesem Zugang zu so einer bestimmten Atmosphäre oder einem bestimmten Lebensgefühl, das er als Schriftsteller oder blockierter Schriftsteller da in den Sarotti-Höfen, ja, im Amering-Damm hat. Also ich finde sozusagen seine Frau, seine Kinder, seine Familie, wie er das sozusagen seine Beziehungen und auch seine wie könnte man das nennen, seine Konflikte auch, sagen wir mal, sag ich mal, nicht die tiefsten Konflikte in diesem Buch meiner Ansicht nach aufgeblättert, oder er geht da nicht so wahnsinnig tief rein, aber zumindest sozusagen so ein alltägliches Lebensgefühl, damit kann ich mich auch identifizieren, beziehungsweise das kann ich nachfühlen, finde ich glaubwürdig. Mhm. Ja, also beispielsweise sozusagen die tüchtige Frau, die eben viel pragmatischer ist als er selbst und die ja offensichtlich auch einen ganz guten Job hat und die jetzt nicht besonders viel zu Hause ist, aber eben immer nach Hause kommt nach getaner Arbeit und ihn dann quasi völlig desolat im Grunde genommen unterm Schreibtisch findet im Zwiegespräch mit dem Hund oder in anderen Situationen, in denen er sich so, ja, mehr oder weniger selbst zerfleischt und in Gedanken ist oder jedenfalls überhaupt nicht bei Kräften und überhaupt nicht kommunikativ und überhaupt nicht sozusagen familienkompatibel. Mhm. Das beschreibt
ja
ganz gut.
Ist ja ein Buch der Träume auch. Also ich habe das ist jemand, also die erzählte Zeit umspannt nur ein paar Stunden. Er liegt die ganze Zeit im Bett und das wird auch mal kurz beschrieben, wie er an die Decke starrt oder sich mal zum Fenster hochzieht, mühsam, um rauszugucken. Und da gibt es Teile eben der Realität, die dann einbrechen, die er wieder in Träume verwandelt. Beispielsweise, dass unten so eine Gruppe von rumänischen oder ungarischen Musikern vorbeizieht, ja, da, wo er sich dann wünscht, die sich da anzuschließen oder die einzuladen, die Träume schlagen wollten. Irgendwann ist er Teil dieser Combo und hat dann aber auch Schwierigkeiten, alles herzugeben und so weiter und so fort. Mir hat das gezeigt, dass eigentlich jemand, der sich schon ganz von der Wirklichkeit verabschiedet hat, also er lebt eigentlich nur noch in dem, was er der Wirklichkeit zuschreibt. Das hat überhaupt nichts mehr real mit dem zu tun. Auf der anderen Seite ist das aber auch wichtig, glaube ich, für Schriftsteller, Träumer zu sein, also diese Träume weiterzuträumen. Und das geht eben nicht. Ja, also das jedenfalls ist das so die Stimmung, die sich da überträgt. Das geht nicht, weil das ein Ende hat durch den amerikanischen Investor. Nicht nur verliert er seine Wohnung, auch Berlin verändert sich so, dass, sagen wir mal, diese durch die Straßen und Kneipen ziehenden Musiker mit Quetschkommoden und Trompeten und die komische lateinamerikanische Schlager singen, obwohl sie gar keine Lateinamerikaner sind, sondern aus Rumänien kommen. Ja, das scheint alles ein Ende zu haben, weil sich die Stadt verwandelt hin zu einem irgendwie ganz internationalen Luxusquartier. Und dieser Investor ist jemand, also ich habe mal gelesen, ich halte es auch für glaubwürdig, dass damit Nikolaus Berggruen gemeint ist. Der hat sich tatsächlich auch für die Sarotti-Höfe interessiert, die zu kaufen.
Ich glaube, er hat es gemacht.
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Und der keinen festen Wohnsitz hat. Der wohnt nur in Hotels und eben in Flugzeugen, ist also völlig abgehoben dieser Realität. Ja.
Also, das ist keine Frage gestellt. Ne? Also ich folge jetzt mal dem Gedankenfluss. Also ich glaube, meinem Empfinden nach handelt das Buch davon, nicht schreiben zu können.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Und diese ganzen Themen, die da auftauchen, wie du sagst, die Veränderung Berlins, die Investoren, die Musiker, später auch dieses Migrantenkind und so weiter, sind meiner Ansicht nach, also es sind Instrumente, um sozusagen irgendwie in diesem Fluss zu bleiben oder Flow zu bleiben, überhaupt irgendwas aufs Papier zu bringen. Strukturiertes Buch, aber finde ich nicht besonders trägt jetzt für mich nicht dazu bei, dass es irgendwie ein großer Roman wird.
Aha, oder so. Kein großer Roman also.
Für mich ist es, wie gesagt, es ist ein Stück, über das nicht schreiben können. Mhm. Und insofern fast ein bisschen mehr ein Essay für mich. Und in dieser Form oder für diesen Zweck oder für also wenn man diesen Inhalt herauslesen will, dann ist es auch gelungen. Aber ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf den Investor zu sprechen komme, der ja einen großen Raum in dem Buch einnimmt, der sozusagen ist ja, wenn man so will, schuld, ja, an dieser Schreibblockade. Oder es wird zumindest gesucht danach, ob der Investor schuld sein könnte und wie man sozusagen dann, indem man ihn auf die ein oder andere Weise bekämpft oder vielleicht sich mit ihm befreundet oder ihn sozusagen sich mit ihm beschäftigt, ob man dann wieder zurückfinden kann in eine Konzentration oder sie überhaupt finden kann. Leider ist der Investor und die Geschichte um den Investor Selbstzweck. Also ja. Es ist nicht, der Charakter wird nicht wirklich genau ernst genommen.
Ne? Also genau, ich würde sagen, der Charakter des Investors, den meinst du doch, der wird nicht ernst genommen. Mhm. Ja, der wird gar nicht ausgearbeitet, weil es ja nur ein Hirngespinst ist. Tatsächlich glaube ich
auch. Und da, entschuldige, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, da ist für mich sozusagen der Ansatz zu sagen, also das unterscheidet dieses Buch von einem größeren Roman, würde jetzt Jan-Peter Bremer versucht haben, diesen Investor als Figur ernst zu nehmen, ne? Und da hineinzugehen in diese Konflikte, die der ja offensichtlich auch hat, also der anreist, der wohnt ja nur im Flugzeug, ja, der bewegt sich immer nur über Berlin, also im Himmel über Berlin und gibt dort seine Anweisungen beziehungsweise isst Schokolade. Das hat Jan-Peter Bremer mal im Internet gelesen, ja, dass Nicolas Berggruen sehr gerne Schokolade isst, ja, und schlechte Zähne hat deshalb. Also wenn er diese Figur ernst nehmen würde, dann glaube ich, hätte es durchaus sozusagen, das wäre ein Ansatz dann sozusagen mehr in diese in die große Geschichte.
Na, man muss sagen, es steht Roman drauf auf dem Buch, weil sich heute Bücher besser verkaufen, auf denen Roman draufsteht. Ja, ich denke nicht, dass man streng genommen Roman draufschreiben müsste. Man könnte auch Novelle draufschreiben, wahrscheinlich sogar Essay. Ja, das wäre wahrscheinlich ehrlicher, würde sich dann nicht so gut verkaufen, vermutlich. Ich denke, ich würde es ein bisschen besser bewerten. Es ist natürlich ein Stück übers nicht schreiben können. Es ist auch ein Stück über Depression. Mhm. Eigentlich ist es eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, was passiert, wenn man in depressiven Phasen ist, wenn Menschen depressiv sind, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was das Problem ist. Hauptsache, es gibt ein Problem. Und man wird alles, was einem gerade durch den Kopf geht oder draußen an der Straße vorbeigeht oder irgendwie in diesem Raum auftaucht, den man gar nicht verlassen kann vor lauter Lähmung, wird man zu seinem Problem erklären und zu seinem Problem ausbauen, bis es dann wirklich auch ein Problem ist. Ne?
So ist es. Also ich glaube, diese, die Diskrepanz oder der Abgrund, der Spagat zwischen Leben und Schreiben, der beschäftigt Jan-Peter Bremer hier sehr. Im Grunde genommen umkreist er sein Leben, indem er sich viel mit seinen Kindern beschäftigt und seiner Frau und auch so ein bisschen seine Gefühle untersucht, seine Gefühle, die in diesen Beziehungen wohnen, und dann sozusagen versucht er gleichzeitig in seinem kreativen Fluss sich Geschichten auszudenken. Und ich finde, das ist Stärke wie Schwäche, weil die Geschichten sind nicht stark. Sie sind meiner Ansicht nach eher schwach, aber die sozusagen Introspektive, ja, also wo er sein Leben untersucht, das ist ganz lustig.
Genau, es ist ganz witzig. Ne? Das habe ich auch gedacht. Manchmal habe ich ihn auch bewundert für die Art von Scherze, die er macht, wo ich das hätte sich nicht jeder getraut, weil es ein bisschen sehr auf der Hand liegt und ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen auch so ein Kneipenhumor dann, ne, weiter gedreht. Ich finde aber trotzdem, es ist auch deswegen ein gutes Buch, es ist eben nicht nur über Depression, sondern es ist auch über Midlife-Crisis, meiner Ansicht nach. Mhm. Weil wir haben ja festgestellt, es ist ein Mann, der nicht schreiben kann, ist eigentlich auch ein Mann, der nicht leben kann oder der in einer Phase ist, wo er sich klar macht, dass er nicht leben kann. Er kann diese Wohnung nicht bezahlen ohne seine Frau. Er kann im Prinzip seine Frau nicht mehr halten. Er kann auch mit seinen Kindern nichts mehr anfangen. Sie sind für ihn Fremde geworden. Mhm. Ja, er kann gar nichts mehr tun. Und das Einzige, was bisher gehalten hat, war dieses Bild, ich bin Schriftsteller. Ich bin ein junger, interessanter Schriftsteller aus Kreuzberg. Das hat gereicht, beispielsweise um seine Frau bei ihm zu halten, um seine ganze Welt aufrechtzuerhalten. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, weil er Mitte 40 ist und langsam mal was vorlegen müsste auch, dann bricht alles zusammen. Und tatsächlich hat er seine Frau ja auch in Verdacht, dass sie sich im Prinzip schon einem Mann angenähert hat, der ist wie er nur 20 Jahre jünger, 10 oder 20 Jahre jünger. Ein Schriftsteller, der auch nicht viel mehr geleistet hat, aber der eben das so gemacht hat wie früher, durch die Kneipen in Kreuzberg ziehen und dieses Ich bin Schriftsteller zu sein.
Das stimmt. Wobei man diesen Konflikt, sagen wir mal, meine Frau verlässt mich, kommt auch ganz am Ende des Buchs vor, der ist auch nicht wirklich ernst genommen. Also man spürt da jetzt nicht unbedingt die...
Aber nichts von dem, was da ja passiert, muss wirklich passieren. Ja. Es könnte durchaus sein, dass sich nachher herausstellt, dass gar nichts davon real ist. Ja. Dass er ein kleines Problem mit seiner Wohnung hat, ja, dass seine Frau ein bisschen sauer ist und seine Kinder kommen wieder. Das ist durchaus möglich. Ja, es kann aber auch sein, dass er dort schon sehr lange liegt in dieser Wohnung, seit Wochen schon.
Ja, ja, aber es ist eben nicht Kafka. Also es wird ja hier im Perlentaucher auch oder in diesen Kurzkritiken darauf verwiesen, dass das auch irgendwie Kafkaesk sei. Also ich meine, diese existenzielle Dimension hat es nicht für mich.
Okay.
Und wo ich dir aber vollkommen recht gebe, ist, und das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, ein Schriftsteller, den ich schreiben kann, kann auch nicht leben. Mhm. Und diese sozusagen, sag ich mal, Implosion, die ist interessant, weil sagen wir mal, es geht sozusagen das eine nicht ohne das andere und miteinander offensichtlich auch nicht. Und es gibt sozusagen euphorische Momente, und das macht er wirklich auch mit einem eigenen Humor. Also wenn er glaubt, etwas geschrieben zu haben, wenn er glaubt, zufrieden zu sein oder wenn er das Gefühl hat, es geht ihm voran, dann kann er plötzlich sozusagen auch wieder auf seine Kinder oder seine Frau zugehen. Mhm. Dann kann er irgendwie das Leben auch sehen.
Hängt doch dann an einem sehr dünnen Faden sein Leben. Im Prinzip hängt nur von der Frage ab, kann ich schreiben oder kann ich nicht schreiben?
Und was man vielleicht, und das wäre vielleicht, wie soll ich sagen, ein Thema für die Großkritiker, eher als für mich selbst. Also die Frage wäre doch, was sind eigentlich seine Themen? Weil ich habe jetzt ganz kurz seinen Lebenslauf vor 2 Wochen recherchiert und er kommt ja, glaube ich, aus einer, sagen wir mal, alternativen Familie. Ich glaube, sein Vater ist Künstler und so weiter. Genau. Er ist in einem großen, in so einer großen Wohngemeinschaft oder so einem Wohnprojekt, in einem Schloss oder irgendwie aufgewachsen. Und
ich glaube, da in Worpswede, ne? Ist ja auch in diesem Künstlerdorf.
Irgendwie
ne?
sowas, ne?
Ja.
Und jedenfalls, also was ich so ein bisschen spüre, ist, es gibt so einen Anklang an so eine Art Lebensgefühl, Kreuzberger Lebensgefühl, was, sagen wir mal, aber wahnsinnig Unbestimmtes. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es genau beschreiben soll, außer dass ja irgendwie alles irgendwie auch geht oder irgendwie alles auch okay ist und man mit nichts irgendwie großen Problem hat und auch keine großen Konflikte da sind. Ja?
Aber das ist doch eigentlich auch ein Problem. Ne?
Ja, genau. Es gibt ein paar Touris, es gibt ein paar Straßenmusiker, Politik spielt keine große Rolle, Gewalt auch nicht. Es ist eigentlich gut, genau. Es gibt dann nur diesen Berggrün, mit dem er sich aber auch nicht wirklich tiefer beschäftigen kann. Wobei da ist der Ansatz zumindest da, sich Gedanken zu machen über die Macht und seine Ohnmacht. Mhm. Ja, da gibt's, finde ich, das sind vielleicht auch die besten Stellen des Romans, wo er sich vorstellt, wie sich das umdrehen könnte, wie er sich kümmern könnte um einen unglücklichen Nicolas Berggrün, der möglicherweise auch nur ihn sucht oder die Freundschaft zu ihm sucht oder ja, gerettet schönste, werden will. Ja.
Die schönste Szene, die ich auch, wo ich sehr gelacht habe, war, wo er sich darüber spekuliert, ob Nicolas Berggruen vielleicht homosexuell sein könnte. Mhm. Das ist, kann man drüber spekulieren, das ist ja nicht so klar, in welchen Beziehungsverhältnissen er lebt. Und er sich dann einfällt, dass einer dieser alten Hausmeister doch möglicherweise auch homosexuell gewesen ist, auch eine Vermutung. Ja. Und er sich bei sich selbst dann auch mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Wollen kann man vielleicht selber auch da überwechseln aufs andere Ufer und dann könnte man so den amerikanischen Wechsel überzeugen.
Findest du nicht auch, dass es ein bisschen viel Slapstick in dem Roman ist und ein bisschen viel, sagen wir mal, also es hat mich teilweise auch an Lesebühnen erinnert, also dass man so eben ja dem der Intuition folgt, weniger als sozusagen einer Struktur und einer Geschichte?
Das absolut, das Gefühl hatte ich absolut, dass beim Schreiben eben, es gibt manchmal eben diese Versuchung, da ist der nächste Witz so nah. Mhm. Ja? Man muss nur am Tisch ruckeln und schon fällt er runter und die Pointe explodiert. Die ist genau erstmal slapstickmäßig und ein bisschen schmutzig und ein bisschen sexuell und ein bisschen absurd, skurril.
Aber nicht
funktioniert richtig immer am besten, wenn man sich selbst zum totalen Trottel macht. Ja. Davon Abstand nehmen zu können, ist natürlich eine große Leistung. Ich würde es nicht ganz so kritisch sehen, manchmal gelingt es ihm nicht tatsächlich. Aber manche Sachen sind eben auch witzig. Ne? Das muss man sagen. Ich hätte noch dazu noch eine Frage, eigentlich noch zwei Fragen, die ich mir auch selber stellen kann. Warum ist das Buch so erfolgreich? Mhm. Denn ist es erfolgreich einfach, weil es bei Dennis Scheck in der Sendung lief? Mhm. Oder ist es erfolgreich, weil die Leute glauben, dass dies ein Buch über Gentrifizierung ist? Mhm. Oder warum ist es so erfolgreich? Kann man auch offen stellen.
Also die Frage musst du vielleicht tatsächlich selber beantworten. Mhm. Aber ich möchte noch ganz kurz einen Aspekt dazu beitragen zu der Antwort, der möglichen Antwort der Frage, nämlich die Sprache ist gut. Mhm. Also er hat eine ziemlich ein sehr schönes Gespür für Timing und für Rhythmus und für Formulierung. Also er hat eine schöne anziehende Sprache. Ja, schön, wie soll ich es anders nennen? Elegant. Er formuliert elegant. Ja, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, das überzeugt.
Glaubst du, dass da viel Arbeit hintersteckt, hinter so einer Sprache?
Nein, glaube ich eigentlich nicht. Mhm.
Das ist auch einfach Talent, ne?
Ja, genau. Das ist Talent. Mhm. Also er ist, glaube ich, jemand, der ein gutes Gespür hat für diesen Rhythmus. Also das ist eine Art Musikalität.
Mhm. Und letzte Frage dazu. Du bist der Filmemacher, würdest du das Buch gern verfilmen wollen? Oder hältst du es für nicht interessant, um verfilmt zu werden?
Doch, also im Moment würde ich sagen, es lohnt sich ja sozusagen fast jede Geschichte zu verfilmen tatsächlich. Mhm. Also das ist im Moment mein Standpunkt, wenn man als Filmemacher sozusagen wirklich was Eigenes draus macht, so, ne? So würde ich es formulieren. Also ich glaube, auch das könnte eine ganz wunderbare, sehr, sehr inspirierende, bunte und komische, aber auch vielleicht auch durchaus depressiv-tragische Geschichte ergeben. Aber es braucht sozusagen natürlich, ich bin es nicht, den kongenialen visuellen Interpreteur, sagt man das?
Weiß ich nicht. Interpret kann man
Interpret, vielleicht auch sagen. Interpret, ja. Und dann könnte man wahrscheinlich einen Arthouse-Film draus machen mit viel deutscher Filmförderung.
Ja. Und letztlich steht doch auch die Frage dahinter, wie will ich eigentlich leben? Ja, das war für mich so ein bisschen die Frage.
Er beantwortet es ja im letzten Satz sozusagen, und zwar der Satz, den er immer sucht, ist, darf man das verraten im Radio? Ich meine, das Buch ist ja jetzt...
Wir sind ja nicht im Radio, wir sind ja im New Radio.
Genau, New Radio. Also der Satz lautet, wenn ich mich nicht täusche, lautet der Satz, am Abend hatte ich mit meiner Frau gestritten.
Das ist der erste Satz.
Und das ist auch der Satz, den er immer gesucht hat. Und ich glaube, das ist... beantwortet insofern die Frage, so. dass er sich eigentlich...
Dann ist es doch hermetisch. Das heißt, er will eigentlich doch nur schreiben.
Beziehungsweise er will nur leben. Mhm. Ich glaube, es bedeutet ihm alles, mit seiner Frau gestritten zu haben.
Ach so.
Daraus sozusagen.
Ich habe das so verstanden, dass es ihm alles bedeutet, dass er diesen ersten Satz findet, damit er dann schreiben kann.
Ja, aber die Bedeutung des Satzes ist ja das auch, aber er ist auf der Welt, um zu schreiben, und das Schreiben geht nur, weil er mit seiner Frau gestritten hat, beziehungsweise
seine Frau hat mit ihm gestritten, damit er schreibt. So hat es wird es doch auch. Ne? Damit er diesen Satz findet.
Ich glaube, also ich würde es so interpretieren, aber vielleicht hast du recht, dass das Ganze viel spielerischer gemeint ist. Aber ich glaube schon, das Gefühl ist, es ist für ihn wahnsinnig wichtig, sozusagen zu spüren, dass er im Grunde lebt, ja, und dass da was passiert. Und
zu spüren, wofür es sich zu leben lohnt auch.
Ja.
Damit wären wir auch schon bei dem nächsten Buch.
So ist es. Eine tolle Überleitung.
Ne? Mhm. Die möchte ich eigentlich nicht. Das ist jetzt eine Ausnahme. Mhm. Ich bin eigentlich gegen Überleitungen und Ähnliches. Mhm. Aber das war jetzt auch so verführerisch.
Mhm.
Du hast nicht mitgebracht von Robert Faller, wofür es sich zu leben lohnt, sondern sein nächstes Buch.
Mhm. Genau. Ich hatte
Zweite Welten.
Zweite Welten und andere Lebenselixiere.
Ich schwöre, ich habe es nicht gelesen. Mhm. Ich habe das andere übrigens gelesen. Kann ich vielleicht kurz sagen, wofür es sich zu leben lohnt. Ich fand ganz interessant bei Robert Faller, dass er versucht, sagen wir mal, diesem ganzen Öko-Fimmel und Öko-Wahn was entgegenzusetzen und wir müssen auch weg von dieser ständigen, von früh bis spät politischen Korrektheit und uns immer richtig verhalten können. Er möchte im Prinzip im Restaurant wieder rauchen. Und okay, das fand ich als Idee ganz in Ordnung. Ich fand nur, dass er dann aber von dieser Idee nicht mehr runtergekommen ist. Ja, der ist ja Österreicher und er scheint sich so sehr darüber zu ärgern, dass man in Wien nicht mehr in den Kneipen, in den Restaurants rauchen darf, dass er da eine ganze Ethik draus gemacht hat, eine ganze Philosophie draus gemacht hat. Mhm. Oh, hast du dich vorbereitet?
Nee, ich hatte mir nur hier was ausgedruckt, weil das Buch ist so kompliziert, also ich könnte jetzt niemals eine Inhaltsangabe oder so referieren.
Das brauchst du
auch. Übrigens ist, soweit ich weiß, Robert Faller Nichtraucher.
Ach, tatsächlich?
Ja, er ist Asthmatiker.
Ach was?
Er kann nicht rauchen.
Weil sein dieses Buch ist eigentlich eine Philippika fürs Rauchen.
Ja, das stimmt.
Fürs Rauchen, den öffentlichen Rauchen. Bitte, bitte, ich will, dass wieder geraucht wird. Mhm. Ich war mir so sicher, dass er selber raucht.
Mhm.
Wobei ich ihm da auch beipflichte. Ich rauche ja nicht mehr. Mhm. Bin aber auch dafür, dass geraucht wird.
Ja, bei ihm geht es sozusagen nicht nur ums Rauchen, es geht ums Trinken, ums Genießen, ums Feiern und ums Sexualität, um alles, was irgendwie politisch unkorrekt ist, was schmutzig ist, was konfrontativ ist. Also er ist der Meinung sozusagen, das Leben selbst verschwindet immer mehr aus unserem Leben. Wir zensieren uns, wir mäßigen uns zu sehr, wir sind Opfer unserer sagen wir mal, unseren eigenen Drang. Und jetzt wird's kompliziert. Also ich weiß nicht, mit so einem Buch kann ich wahrscheinlich als Halbgebildeter nur verlieren hier. Aber gut, ist ja eigentlich auch egal. Wie heißt es so schön? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's ganz
ja, man kann ruiniert. Ja auch, also man kann ja auch sehr schön verlieren, ästhetisch verlieren.
Ja, also
elegant verlieren. So.
Elegant verlieren, genau. Ja. Also in diesem Buch geht es eben darum, dass man im Grunde genommen, also ich rede jetzt auch gleichzeitig über sein zweites Buch, weil im Grunde genommen ist das Thema das gleiche. Der Kernsatz ist für mich, wenn du die Aufforderung an dich selbst hast, sei ganz du selbst, dann ist das gleichzeitig die Aufforderung, eigentlich psychotisch zu sein.
Ja?
Weil wenn es gibt sozusagen, es gibt gar nicht die Möglichkeit, ganz wir selbst zu sein. Ja? Wenn wir sozusagen das Recht einfordern, selbstbestimmt zu sein, und wenn wir das Recht einfordern, gänzlich unbeschadet von anderen Einflüssen zu sein, und wenn wir nicht belästigt werden wollen, wenn wir sozusagen alle Schmerzen ausmerzen wollen, wenn wir nicht mehr in Hundescheiße treten wollen, wenn wir von Autos nicht belästigt werden wollen, wenn wir eigentlich gar die ganze Stadt ausradieren wollen, weil sie uns stört. Auf dem Land gibt es sicherlich auch Dinge, die uns stören und so weiter. Also wenn wir ganz dahin wollen zu einer Autonomie der Selbst Bestimmtheit und so weiter, dann leben wir nicht mehr. Dann ist es sozusagen vorbei mit dem Leben selbst.
Das klingt erstmal plausibel. Die Frage ist nur, warum? Ich meine, wir leben ja in einer freien Gesellschaft, weitgehend. Ne? Warum Menschen dann selbst diese Selbstbeschränkung wählen? So ist es ja doch. Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur Lustfeindlichkeit, sondern der Versuch, auch durch moralische Integrität eine höhere Lebensqualität hervorzubringen, denke ich mal.
Genau, also es gibt sozusagen diese Bewegungen, sagen wir mal, beispielsweise der 68er, die ja sozusagen sich selbst emanzipieren wollten von Hierarchien, von Rollen, von Fremdbestimmtheit und so weiter. Und wenn man jetzt sozusagen die Postmoderne ansieht, dann haben wir uns möglicherweise zu Ende befreit. Ist jetzt sicherlich noch natürlich nicht für alle Teile der Welt gültig und auch noch nicht für alle von uns, aber wir leben sozusagen in einer Zeit, wo wir diese Befreiung auch Fallers Meinung durchexerziert haben und wo wir jetzt eigentlich an einem Punkt sind, wo wir ratlos sind, weil wir so frei geworden sind. Mhm. Ja, weil wir sozusagen, um jetzt noch ganz wir selbst zu sein, müssen wir halt den Genuss auch noch abschaffen, weil der Genuss schadet uns. Ja, wir müssen alles abschaffen, was uns schadet. Mhm. Oder wir wollen alles abschaffen, was uns schadet. Und deshalb essen wir immer mehr gesunde Lebensmittel und deshalb leben wir immer gesünder. Deshalb haben wir immer weniger, ungeschützten Sex. Könnte man sozusagen, wir gehen immer weniger Risiken ein, weil wir immer länger leben wollen. Wir leben, wir wollen 90 werden und dafür müssen wir aufpassen, dass uns bis dahin nichts passiert.
Warum wollen wir denn 90 werden? Was ist denn daran so wichtig? Also früher waren ja die Leute froh, wenn sie 60 geworden sind. Mhm. Oder 30. Gab's auch.
Ja, ich glaube, das bezieht sich auf die.
Ist das so eine Art Ehrgeiz? Ja, ist das Leben quasi ein Rennen, wo am Ende klar ist, wer gewinnt, wer noch da ist? Ja, ein langer Marathon.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Jetzt reden wir, glaube ich, über unsere wirklich ureigene Lebenshaltung oder Interpretation. Ich glaube, dass dass wir den Sinn natürlich uns selbst schaffen müssen, weil der Sinn des Lebens bestand über Hunderttausende von Jahren eigentlich darin, zu überleben.
Genau.
Ja, und wir haben sozusagen ein Lebensalter gehabt, also die Menschen haben ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher, so zwischen 30 und 40 Jahren gelebt und zu diesem Zeitpunkt ging es darum, Kinder großzuziehen, so schnell wie möglich, Essen zu finden für die Kinder und für sich selbst und die Toten zu beerdigen sozusagen. Und jetzt leben wir also doppelt so lang oder auch noch länger und manche von uns bekommen gar keine Kinder. Wir haben überhaupt gar keinen Sinn in dem Sinn, wie wir es sozusagen archaisch hatten. Und diesen Sinn müssen wir uns jetzt selbst zusammensuchen. Und wenn dieser Sinn darin besteht, lange zu leben beispielsweise oder selbstbestimmt zu leben, dann führt das zu solchen Konsequenzen, wie Faller sie ganz gut beschreibt,
finde ich. Ja, selbstbestimmt leben finde ich eine ganz schön schwierige Aufgabe. Also lange leben ist einfacher. Deswegen verstehe ich, dass viele Leute sich dann im Zweifel dafür entscheiden, ne? Dass sie dann sagen, okay, ich konnte die Welt nicht retten. Wobei ich persönlich auch, wir leben ja in einer Welt, wo es keinen Hunger mehr gibt, auch wenn es noch soziale Probleme gibt. Essen ist eigentlich immer da für uns. Ne? Und ich frage mich, ob es nicht auch im Sinn machen würde, dass man anstatt immer zu versuchen, die Qualität des eigenen Essens zu optimieren, ob es nicht wichtiger wäre, auch dafür zu sorgen, dass alle auf dieser Erde essen können, damit sie überhaupt, also von einem selbstbestimmten Leben kann man noch gar nicht reden, sondern überhaupt von dem Leben. Ja? Wäre es nicht wichtiger, sich dafür einzusetzen?
Doch. Also ich glaube, dass man sich den Sinn außerhalb von sich selbst suchen sollte. Mhm. Also ich glaube, dass
für den anderen da zu sein.
Sozusagen. Beispielsweise. Also ich denke mal, dass um jetzt nochmal auf Jan-Peter Bremer zurückzukommen. Also das ist dann vielleicht auch sozusagen. Wie sage ich das jetzt ohne jetzt gemein zu klingen? Aber also was mich schon ein bisschen stört an dem Buch ist das Kreisen um sich.
Genau.
Ja. Und ich finde.
Das finde ich aber das Gute an dem Buch, weil es eben ein Phänomen zeigt.
Genau. Es ist eine Qualität und eine Schwäche gleichzeitig. Und wenn ich mir vorstelle, wie was ich meinen Kindern wünsche, sozusagen aus meiner eigenen Lebenserfahrung, dann würde ich sagen, es ist extrem wichtig, die Augen aufzumachen für andere und für das andere. Und das bedeutet aber, ich muss Risiken eingehen, sonst spüre ich das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, Hunger zu haben, oder ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, eine völlig andere Kultur zu leben, wenn ich nicht auch, wenn ich mich nicht auch ihr irgendwie teilweise aussetze. Und wenn ich, alles ist klar, wir leben in einer irgendwie abgeschotteten Welt, gerade weil es nicht mehr notwendig ist, sich anderen Einflüssen auszusetzen. Selbst die, sag ich mal, rebellischen Zeiten sind irgendwie vorbei. Es gibt keinen Grund mehr für die junge Generation, irgendwie rebellisch zu sein, weil sie sowieso schon frei ist, beziehungsweise die Eltern vielleicht rebellischer waren als sie selbst. Es ist unheimlich schwer, Reibung zu erzeugen, Widerstände zu erzeugen. Was jetzt Faller sagt, ist ja im Grunde genommen, dass wir Rollen einnehmen sollen. Und zwar, dass wir sozusagen Rollen in einer kulturellen Gesellschaft einnehmen sollen, also spielen sollen, als Erwachsene. Ja, also als bewusste Menschen, die wir uns selbst aussuchen, welche Rollen wir in dieser kulturellen Gesellschaft spielen wollen. Und zwar eine Gesellschaft, die uns geradezu zum Genuss verpflichtet. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, angreifbar, diese These, weil sie irgendwie auch ziemlich abstrakt ist. Was mir aber einleuchtet ist, dass wir ohne uns das bewusst zu machen, dass wir ständig sozusagen, dass wir ständig eigentlich auf der Suche sind, nicht beschädigt zu werden, nicht belästigt zu werden, dass wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass wir dann auch kein gutes Leben haben können. Also ich sage es mal als Beispiel, wenn wir durch die Straßen gehen oder durch den Park und wir regen uns die ganze Zeit über andere auf, die unsere Lebensqualität beeinträchtigen, dann sind wir damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn wir ein gemeinschaftliches Leben haben wollen, was sozusagen auch darin besteht, beeinflusst zu werden, was darin besteht, inspiriert zu werden, was darin besteht, möglicherweise eine ganz andere Perspektive zu bekommen, dann heißt es eben immer, die sich vielleicht auch sozusagen nicht von den anderen Menschen ständig belästigt zu fühlen oder ständig sozusagen angegriffen zu fühlen, sondern dann bedeutet es eben, die Augen für diese Menschen aufzumachen. Mhm. Klingt jetzt sehr küchenpsychologisch, ich weiß.
Naja, aber es hat eben vielleicht auch damit zu tun, dass man sein Streben darauf verlegen sollte, dass es den anderen gut geht. Dann geht es einem von selber schon sehr viel besser. Das Ego ist ja ein Gefängnis, würde ich sagen, und das kann man aber verlassen. Und es ist ein Gefängnis, das sehr unglücklich macht. Das kann man verlassen, indem man seine Aufmerksamkeit auf das lenkt, was außerhalb dieses Egos ist und eben auch gibt. Ne? Es gibt ja so, auch wenn du willst, küchenpsychologische Ratschläge, wie man glücklich wird. Einer davon ist, tu jeden Tag jemandem etwas Gutes, ohne dass der davon erfährt. Wenn du das jeden Tag machst, kannst du beispielsweise einem Bettler Geld geben, ohne dass der das merkt. Kannst aber auch irgendwas Größeres machen. Wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst auch, wirst du automatisch glücklich. Glücklicher, als wenn du dich nur damit beschäftigst, wie es dir geht. Weil ich glaube, die Sehnsucht, die viele Menschen haben, auch dadurch, dass sie eine perfekte Welt wollen und sauberes Essen und dass nicht mehr geraucht wird und dass nur noch ordentlicher, legaler Sex erfolgt. Das hat damit zu tun, dass man eigentlich Teil eines großen, ganzen Guten ist. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Wunsch aller Menschen. Und das kann man aber sein, indem man die Aufmerksamkeit von sich selbst ablenkt. Dann wird man die Erfahrung machen, dass man eben als ich Teil einer großen Bewegung ist, ja, der Menschheit in die Zukunft. Das klingt jetzt ein bisschen sehr abgehoben.
Das ist salbungsvoll, aber ich glaube, du hast natürlich da vollkommen recht. Es gibt aber, glaube ich, genauso den Aspekt des sich gehen lassens beispielsweise, auch, auch wenn das jetzt sozusagen wieder nach Ego klingt, ist aber, glaube ich, erstmal wichtig, sozusagen selber Grenzerfahrungen machen zu dürfen, Grenzüberschreitungen machen zu dürfen. Mhm. So wie sozusagen, also ich habe da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, das mich selbst sehr überzeugt. Also wenn beispielsweise junge, heranwachsende Jungs keine Gewalt ausüben dürfen oder sollen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die Gewalt ablehnt, dann hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Gewalt nicht in diesen Jungen ist, sondern es hat nur was damit zu tun, dass wir die Konstruktion haben und die Illusion aufrecht erhalten, dass Gewalt eben, dass es Gewalt nicht gibt oder dass diese Gewalt nicht ausbricht.
Und die bricht sich dann anders bahn.
Richtig. Ja? In Wahrheit ist es eben so, dass die Gewalt da ist und dass es auch nichts Schlechtes ist, ja, weil wir sozusagen als Menschen nur ganz sind mit allen unseren unseren Facetten und dass unsere Aggression oder unsere Weichheit, unsere Liebe, aber auch unsere sozusagen Grausamkeit sozusagen gehört zum ganzen Menschenbild dazu. Und ich glaube beispielsweise, dass es wichtig ist, Jungs ihre Gewalt durchaus auf zumindest in der Gemeinschaft, auf dem Sportplatz, vielleicht auch mit Computerspielen oder sonst wo ausleben zu lassen, spüren zu lassen. Es ist, glaube ich, dann wieder wichtig, sozusagen als erwachsener Mensch die Grenzen zu sehen und zu lernen, auch erwachsen zu werden. Aber also, ohne sozusagen diese Grenzen zu überschreiten, geht es nicht.
Ja, ja, ich würde das auch unterstützen und ich hätte sogar die Theorie, dass wenn einem Jungen diese Gewaltausübung, also die spielerische Gewaltausübung verboten wird, dann lernt er auf jeden Fall, was seine Rolle ist und nicht aus der Rolle zu fallen und es wird ihm vielleicht auch niemals das passieren, was jetzt Rainer Brüderle passiert ist, dass man dann als alternder Spitzenpolitiker eben sich berauscht und als Zeichen dieses Berauschtseins also zurückfällt in eine sagen wir mal, pubertäre, nicht ganz erwachsene Sexualität und junge Frauen anbaggert. Eigentlich auch in dem Wissen wahrscheinlich, dass es auch lustig, auch lächerlich ist. Also er fällt aus der Rolle. Ja. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man noch aus der Rolle fallen kann.
Ja. Ganz genau.
Und dass man, weil natürlich diese Jungs würden dann nicht mehr aus der Rolle fallen. Sie würden auch nicht beim Traumapsychologen aus der Rolle fallen, wo sie jahrelang versuchen zu ergründen, warum sie diese Schwermut haben und diese tiefe Traurigkeit. Ja. Aber das ist jetzt auch wieder nur eine küchenpsychologische Vermutung von mir.
Und Robert Faller ist ja Österreicher. Ich nehme mal an, da spielt eben auch der Zwang, der frühere Zwang durch die katholische Kirche eine große Rolle. Also ich glaube, dieses Gewissen und die Schuld und so weiter, also diese mit den Begrifflichkeiten arbeitet er nicht so oft. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass wir einerseits uns befreien.
Aber der Österreicher ist ja schon sehr sinnlich eigentlich. Ja? Also er isst ja schon mal einen Nachtisch zu viel und fängt auch mal zu früh an, Wein zu trinken am Tag. Ja, und das ist doch, oder sehe ich das falsch? Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da so einen starken Gegenpart von, dass man sich dann immer auch schuldig fühlt. Also die Hälfte des Tages fühlt man sich schuldig und die andere Hälfte ist man betrunken. Ja. Vielleicht ist das so.
Ja, du hast, glaube ich, recht. Ich bin leider etwas postgeschädigt durch einen bayerischen Katholizismus, wobei ich selber nicht katholisch bin. Aber da war der Einfluss ziemlich unsinnlich und freudlos. Aber es stimmt natürlich, dass es diesen Aspekt auch gibt. Was ich aber meine, ist also diese Frage der der Schuld und diese Frage der Mäßigung, diese Frage, also diese Einordnung in diese Hierarchien, ja, von denen befreit man sich, um dann was zu wählen, um dann eine neue Unfreiheit zu wählen, oder was ist sozusagen der Ersatz, ja? Und ich glaube, da sagt eben Faller, also es geht eben nicht darum, gleich einen neuen Gott aufzubauen, nämlich den Gott der Mäßigung, der einem sagt, du darfst das nicht und du darfst das nicht, damit du nämlich lange lebst und damit du nicht zum Mörder wirst, damit du nicht zum Vergewaltiger wirst, damit du nicht zum Sexisten wirst, sondern im Gegenteil, es geht darum, erstmal zu spüren, was das Leben ist und dann als erwachsener Mensch in seine Rolle zu finden. Mhm.
Ja, ich habe jetzt hier noch ein Buch liegen, was total Ähnliches behandelt. Das ist von Tacitus, Germania. Da geht es um die Germanen und eben auch ihre schlechten Angewohnheiten und ihre absolute Disziplinlosigkeit. Also muss ein bisschen ausholen. Tacitus ist ein römischer Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben hat. Das ist eigentlich sowas wie eine sehr frühe ethnologische Erkundung eines Volkes oder einer Menschengruppe, die man als Volk abgestempelt hat, der Germanen an der nördlichen Grenze des Römischen Reichs. Das ist zu einer Zeit, als, sagen wir mal, die Expansionsbewegung des Römischen Reiches so ein bisschen ins Stocken geraten ist und man gesehen hat, das ist nicht mehr so einfach wie in Gallien, diese Völker zu unterwerfen. Und wenn man sie unterworfen hat, möchten sie nicht mehr so leicht diesen, sag ich mal, Roman Way of Life übernehmen, ja, sondern sie sind unterworfen, aber sie bleiben im Prinzip wild. Und das versucht er zu beschreiben, die Germanen, die er beschreibt, man muss halt klar sagen, oder dazu später, die er beschreibt, sind eben vor allem beispielsweise durch ihre Trunksucht fallen sie auf, sind also wilde Menschen, die sich nicht unter Kontrolle haben, die cholerisch sind, die gewalttätig sind, gleichzeitig aber auch treu sind. Ja,
also warum hat sich das eigentlich so umgedreht, dass also Rom sozusagen der Sündenpfuhl Europas ist, wo gut. Berlusconi sein Zepter schwingt und wir
ich glaube, dass man muss das ja immer auch intertextuell lesen. Ich glaube, dass damals Rom auch der Sündenpfuhl Europas war. Und das aber im Gegenteil, sowas über die, das hatte verschiedene Funktionen, über die verkommenen Sitten der anderen zu schreiben, auch um sich selbst zu rechtfertigen oder auch um die eigenen Leute zu sagen, komm, reißt euch mal am Riemen. Ihr seid das Staatsvolk, ihr seid die Leitkultur in Europa. Es ist sowieso so an den Grenzen schwierig. Seid diszipliniert. Also Trunksucht ist eine Sache, ich kann mal zwei Sätze vorlesen, da steht hier als Getränk, dient ein Saft aus Gerste oder Weizen, der durch Gärung eine gewisse Ähnlichkeit mit Wein erhält. Die Anwohner von Rhein und Donau kaufen auch Wein. Dann steht weiter, also wie gesagt, die haben das überhaupt nicht unter Kontrolle, ihr Trinkverhalten. Wollte man ihnen ihrer Trunksucht nachgebend verschaffen, so viel sie wollen, so könnte man sie leichter durch ihre Laster als mit Waffen besiegen. Also das ist der große schwache Punkt. Das bezieht sich nicht nur auf die Trinkerei, sondern auch auf die Spielsucht.
Sag mir doch mal kurz, was dich an dem Buch eigentlich interessiert hat oder interessiert.
Ja, gleich. Die spielen die ganze Nacht, komischerweise dann nüchtern, dann und sie verspielen Haus und Hof und am Ende das Letzte, was sie einsetzen im Würfelspiel, ist die eigene Freiheit. Und dann heißt es dann am Ende, der Verlierer begibt sich willig in Knechtschaft. Mag er auch jünger, mag er kräftiger sein, er lässt sich binden und verkaufen. So groß ist ihr Starrsinn an verkehrter Stelle. Ja, was?
Starrsinn.
Okay. Ja, Starrsinn. Was hat mich daran interessiert? Ich fand eigentlich interessant, warum ist dieses Buch heute interessant? Man kann auch fragen, warum ist es damals geschrieben worden? Denn es hat nichts mit der Realität zu tun. Also diese Völker an der Grenze des Römischen Reiches waren nur zum Teil Germanen, es waren auch Kelten dabei und andere Völker, die so eine Art Handel betrieben. Und ganz unterschiedlich, die konnte man gar nicht so einheitlich einordnen. Ich habe dieses Buch meinem neuseeländischen Nachbarn mal zu lesen gegeben.
Ich dachte, geklaut.
Nee, ihm gegeben. Ich habe es ihm extra auf Englisch besorgt, in englische Übersetzung. Und er hat mir gesagt, es hat sich nichts verändert. Es ist immer noch genauso wie heute. Die Deutschen sind starrsinnig, ja. Sie sind aufbrausend, sie sind gewalttätig, gleichzeitig neigen sie zu einer irrationalen Romantik, ja, und dann wieder zu einer wahnsinnigen, ochsenhaften Ordnung, ja. Und das hat mich schon interessiert, ob es sowas eigentlich gibt, und ich glaube, das ist der Grund, warum Tacitus heute noch gelesen wird, ob es eigentlich sowas gibt wie ein Nationalcharakter.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, gibt es sowas wie ein
Nationalcharakter? Also die ganzen Charaktereigenschaften, die du oder die er uns dazu geschrieben hat, bis auf die Ochsenhaftigkeit am Ende, fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Also die Frage ist.
Hättest du gerne?
Ich fände das toll, wenn wir
also die Wahrheit ist, dass wir gar nicht mehr so sind. Wir sind gar nicht mehr so.
Nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
Wir sind gar nicht mehr irrational und wie haben wir eben drüber gesprochen, der Rausch findet nur noch ganz kontrolliert statt. Ja, das aus der Rolle fallen in absoluten Schutzräumen. Ne? Und wir schlagen uns den Magen voll, aber nur mit biologisch wertvoller Kost. Ja. Und wenn dann mal ein Ei dabei ist, was falsch deklariert ist, dann ist das gleich ein Skandal. Ich meine, klar, das hat mit dem wilden Mann nichts mehr zu tun.
Ich glaube, man kann ja, sagen wir mal, als von innen betrachtet sich selbst am schlechtesten sehen. Das ist ja so. Ich weiß nicht. Ich habe immer so ein natürlich ein besseres Gefühl für Deutschland bekommen aus dem Ausland. Und wenn ich wenn ich das rekapitulieren darf, also ich empfand es immer als sehr große Erleichterung, zum Beispiel in Spanien zu sein, weil mir das Lebensgefühl dort angenehmer vorkam. Es kam mir vor, als würden die Leute das Leben sehr viel mehr genießen können. Vielleicht auch mit den Folgen jetzt, die man da sieht. Aber das fand ich eigentlich immer, es hat mich befreit in gewisser Weise. Umgekehrt, glaube ich, ist der Blick der Spanier beispielsweise auf die Deutschen oder der Franzosen auf die Deutschen eher der, dass sie sehen, dass Deutschland sehr gut funktioniert, dass wir auch ein sehr korrektes, politisch korrektes Volk geworden sind, also wo jeder auch irgendwie sein Recht hat und seinen Platz, mehr oder weniger.
Ja.
Und
es ist ein Rechtsstaat, man ist leichter, man hat es leichter, sein Recht zu bekommen als anderswo. Es ist aber auch gerechter möglicherweise als anderswo. Mhm. Ja, es gibt weniger soziale Probleme als in Spanien, würde ich doch mal sagen. Ne?
Genau. Wobei, das hat jetzt gerade vor ein paar Tagen geschrieben, es wäre doch mal interessant zu sehen, was hier in Deutschland passieren würde, wenn wir 50% Jugendarbeitslosigkeit haben. Mhm. Also ich glaube, wir werden dann erst wieder sehen, wohin die Reise geht.
Aber warum haben wir keine 50% Jugendarbeitslosigkeit? Das ist ja auch die Frage. Mhm. Ich erinnere daran, was Herr Steinbrück da jetzt stark kritisiert wird, 2008 gemacht hat, als die Wirtschaftskrise, unter der wir jetzt immer noch leiden, die Finanzkrise begann, sowas wie Abwrackprämie. Also da wurden große Mittel aufgewendet und eine große industriepolitische Entscheidung getroffen, nur damit die Konjunktur weiterläuft. Ja, und das hat damit auch, hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit in Grenzen geblieben ist. Ganz im Gegenteil, die Zahlen sind ja heute so gut wie nie zuvor. Mhm.
Ja. Ja. Also,
ich will es jetzt nicht nur der SPD in die Schuhe schieben, dass es gut läuft, aber es scheint doch bei uns, und das ist dann auch das letzte Eigenlob, was ich bringe, eine Art von leichter zu sein, Common Sense zu finden. Ja, eine gemeinsame Anstrengung, dass Probleme zu lösen sind. Auch wenn es erstmal so aussieht, als wird da ewig diskutiert. Energiewende ist ein anderes Beispiel. Ja.
Also ich hätte sehr gerne, also sehr großes Zutrauen in uns, sage ich jetzt nochmal, also in dieses Land. Gerade weil wir ein paar Sachen machen, die ich sehr gut und sehr vernünftig finde. Aber es gibt auch immer so einen Rest Zweifel. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil Deutschland ist unheimlich, also ich selber reise ja sehr, sehr viel durch Deutschland, und wenn du sozusagen merkst, wie unterschiedlich das Land ist und wie sehr aber auch das Soziale auseinanderklafft, wie sehr sozusagen Probleme auch nicht so richtig gesehen werden, die sich da so aufstauen, siehe Bevölkerungsentwicklung oder Generationenproblematik oder auch Migrationsproblematik. Also ich würde mir wünschen, dass wir da sozusagen die Konflikte mehr sehen. Ja, also weil ich glaube nämlich, wenn wir sozusagen so ein europäischer Melting Pot werden in Deutschland, wird das nicht die Lösung sein. Es wird nicht unbedingt zu was Gutem führen. Mhm. Also ich bin sehr, sehr überzeugt, dass man seine eigene Identität suchen muss, damit was sozusagen, damit man auch Kraft genug hat, die Dinge zu entscheiden und selbstbewusst genug ist, auch Veränderungen herbeizuführen. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass die Deutschen im Moment auch sozusagen so in dieser glücklichen Lage sind, dass alles passt, dass alles irgendwie zueinander passt, dass wir aber diese Diskussion um unsere Identität und um das, was uns ausmacht, das steht uns vielleicht sogar noch bevor.
Genau, ich würde sagen, Tacitus hat ja über die Germanen gesagt, der Germane neigt zur Raserei. Und bei uns ist die Vernunft die neue deutsche Raserei. Wir rasen in den Grenzen der Vernunft. Na, also ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Die Mülltrennung ist eine Sache. Früher war das ja sehr umstritten, dass man anfängt Mülltrennung. Man hat es den Deutschen ein bisschen aufoktroyiert. Die haben es aber sehr schnell mit großem Vergnügen und großem Lustgewinn angenommen. Mhm. So weit, dass man jetzt also in manchen Gemeinden in Baden-Württemberg, da ist es wirklich so, also da wird eben so viel getrennt, dass man sagt, das, was dann übrig bleibt, der Restmüll, ist so konzentrierter Gift, dass wir ihn eigentlich nicht mehr auf die Mülldeponie tun können. Also man muss hin und wieder, muss doch mal irgendwie ein Kaffeefilter dazwischen sein oder eine alte Zeitung, damit das nicht so konzentrierter Gift ist. Ja, also der Deutsche übererfüllt. Ja?
So, das ist wieder Gute. Der Robert Faller, genau. Der Kanalisation. Der rast. Also ich glaube,
der wäre auch eben bereit, ein Verbrechen zu begehen, wenn er sieht, dass der Nachbar den Müll nicht trennt. Jedenfalls nicht so, wie er es für richtig hält. Ja. Und ein weiteres Beispiel, bei der Energiewende. Anfangs die konventionellen Stromhersteller haben ja noch versucht, Widerstand zu leisten, bis dann eben aber dieser gleiche schwäbische Hausbesitzer eben die Sonnenenergie für sich entdeckt hat und jetzt überall auf jedem Haus diese Sonnenkollektoren angebracht werden. Und jetzt bekommen die nämlich Probleme, weil die so viel Strom produzieren, dass die Leitung überhaupt nicht mehr transportiert werden kann. Also der Deutsche übererfüllt und er hat in der Vernunft seine Raserei gefunden.
Genau. Also die Frage ist halt, erstens mal, ob die Vernunft ausreicht und zweitens mal, ob man von der Vernunft leben kann. Also
ja, ich glaube, leben können wir. Wir leben ja ganz gut. Die Frage ist, ob wir gut leben. Das ist die Frage. Mm. Ist das das gute Leben? Nicht umsonst sind wir ja dann gerne im Süden, wenn auch nur temporär. Ja, mal im Urlaub, vielleicht mal ein paar Jahre, wenn man es kann. Weil eben, wie du es gesagt hast, die südliche Lebensweise uns so anzieht. Dann sitzt man auf der Straße und der Rotwein verschüttet auch mal den Rotwein. Ist alles nicht so wichtig und wirft den Müll dann eben den Hang runter. Ja.
Ja. Ja, also das ist
Also es zieht uns ja an. Ne? Das macht uns ja offensichtlich glücklicher, so zu leben.
Ich kann ja nur von mir selber sprechen und bei mir selber ist das so.
Also, gut. Ja. Mir selber ist eine gute Überleitung zu dem letzten Buch. Mhm. Ego von Frank Schirmacher. Mhm. Wir haben es beide nicht gelesen. Mhm. Ich möchte es auch nicht lesen. Wie ist es mit dir?
Ich glaube, mir reicht eine gute Rezension.
Ich habe noch keine, obwohl ich kann einiges dazu sagen. Es gibt zwei Arten von Rezensionen. Ich habe ja in den letzten Monaten ein bisschen Einblick in den Kulturbetrieb bekommen. Es gibt die Rezensionen, die gedruckt werden oder gesendet werden. Und es gibt die Rezensionen, die man in der Kantine oder auf der Redaktionskonferenz von den Kollegen hört. Und da heißt es, es ist mal wieder großer Mist, was der Schirmacher geschrieben hat. Eine kleine Idee, unheimlich aufgeblasen, unterscheidet sich nicht sehr von dem, was er bisher geschrieben hat, ist im Übrigen abgeschrieben von irgendwelchen amerikanischen Autoren, ein typischer Schirmacher. Also, aber der Schirmacher ist inzwischen so mächtig im deutschen Feuilleton, dass sich niemand hinstellen wird und das so offen ihm entgegenschleudern wird.
Das kann ich nicht beurteilen. Könntest du, weil du erwischt mich da so ein ganz kleines bisschen auf den falschen Fuß.
Ich habe es auch nicht gelesen.
Nee, aber könntest du vielleicht mal die Kernthese zusammenfassen?
Ja, die Kernthese ist, dass der sogenannte Homo economicus, also der Mensch, der durch einen natürlichen Antrieb her sich vernünftig verhält, insofern passt dieses Buch ja auch hervorragend in alles andere, was wir heute besprochen haben, eine Erfindung des CIA ist. Ja, dass man also nach dem Zweiten Weltkrieg in den Zeiten des Kalten Krieges versucht hat, bestimmte Charakterformungen mit Charakterformungen zu experimentieren, so muss man sagen, ja, dass man eben Menschen hat, die man nicht mehr manipulieren muss, sondern die aus eigenem Antrieb heraus sich in den Grenzen bewegen, die man ihnen gibt. Und dann, was dann passiert ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und das ist eben Teil dieser Verschwörungstheorie, es ist im Prinzip eine große Verschwörungstheorie, eigentlich nicht uninteressant, ist ein schöner Krimi eigentlich, sind genau diese Leute, die vorher in den Geheimdiensten gearbeitet haben, sind in die Finanzwirtschaft gegangen und haben mit den Prinzipien und den mathematischen Modellen des Homo economicus.
Ist das nicht so eine Art neofaschistische Theorie auch? Also sozusagen, also was die Juden mal waren, sozusagen für die Nazis, sind jetzt sozusagen die CIA-Amerikaner für Frank Schirmacher. Also küchenpsychologisch betrachtet ist es doch so, dass Frank Schirmacher, wenn ich mich nicht ganz täusche, als Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sehr lange auch neoliberaler war.
Ja, ja,
beziehungsweise
genau.
Konservativer im ökonomischen Sinn. Und
das ist die zweite Geschichte.
Er
das
entdeckt
ist die zweite
sozusagen
Erzählung.
Jetzt, dass dass der Kapitalismus, so wie er in den in USA sozusagen lebt, dass der sozusagen zerstörerisch ist, weil er sozusagen aus sich selbst heraus nicht regulativ ist oder weil er sich selbst nicht reguliert, beziehungsweise es gibt da keinen Halt.
Er zerstört den Menschen.
Die Welt. Er zerstört die Menschen.
Nicht die Welt, aber er zerstört das Wesen des Menschen.
Genau, das ist sozusagen so ein bisschen so eine Übersprungshandlung von ihm.
Nein, ich finde, es ist ein vernünftiger Gedanke. Er kommt nur 40 Jahre zu spät.
Viel zu spät, das meine ich, wollte ich gerade sagen.
Also in den 60er Jahren, das ist ja im Prinzip
vermutlich war Frank Schirmacher kein Marxist, was vernünftig gewesen
ist
wäre als Jugendlicher. Ja, aber für ihn sozusagen kommt es sozusagen.
Das ist ein interessanter Punkt. Frank Schirmacher ist mit 29 Jahren Leiter des Feuilletons der FAZ geworden. Er ist eingesetzt worden von dieser Clique rund um Reich Ranitzky, um die 68er-Generation zu überspringen.
Ja, genau.
Das war jemand, den die früh gefunden haben, irgendwie auf den Unis, weiß ich nicht, in ihren rechten Seilschaften, auch mit Burschenschaften und so. Und ihn da ist auch nicht das einzige Beispiel. Es gibt in den Medien mehr dieser Leute, die, sagen wir mal, so von der Gnade der Götter irgendwo rausgefischt werden und an wichtige Positionen gesetzt werden, um bestimmte Leute auszulassen. Ansonsten wäre selbst bei der FAZ wären die 68er dran gewesen.
Ja, also
das heißt, er hat das nicht durchlebt. Es kommt jetzt ein bisschen spät. Es kommt alles ein bisschen spät bei ihm.
Aber man muss eins muss man ihm zugutehalten. Also er ist sozusagen bereit zur Nachreifung. Ja, das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen, wie soll man sagen, wie du es gerade ausgedrückt hast, eine sehr späte Erkenntnis.
Genau.
Und auch keine überbordend geniale oder so. Ne?
Es ist nicht überbordend genial, ja. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es ja nicht gelesen habe, wie er es, sagen wir mal, dramaturgisch macht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dramaturgisch, weil im Prinzip dieses Ausland, das war auch nach 9/11 gab es ein paar Bücher, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt haben, aus naheliegendem Grunde. Kann ganz interessant sein, Verschwörungstheorien nachzugehen, weil selbst wenn man am Ende zu dem Schluss kommt, es ist wohl keine Verschwörung der Geheimdienste gewesen, man doch sagen muss, es sieht aber aus, als wäre es eine. Und das ist doch erstaunlich. Das verweist doch auf dieses System, was korrupt ist.
Also mich erinnert diese Theorie so ein bisschen an an so Kriegstheorien. Also der Sieger hat Recht. Und der Kapitalismus funktioniert ja meiner Ansicht nach in gewisser Weise ähnlich. Also wenn sozusagen Macht durch Geld zustande kommt, dann sichert man sich die Macht. Und die Macht hat Recht, schafft sozusagen automatisch eine weist immer zurück darauf, dass man selbst sozusagen sowohl das Recht schreibt als auch hat, oder?
Ja, genau, der Sieger hat Recht. Schirmacher ist ja der Sieger. Im Prinzip, er hat ja in verschiedener Hinsicht publizistisch alle Gegner aus dem Feld geschlagen. Und dann kann man sich jetzt, oder sagen wir mal, man kann es auch anders sagen, der Westen hat gewonnen, der Osten liegt nicht mehr am Boden, ist einfach nicht mehr da, außer in Nordkorea. Da kann man sich auch hinstellen und sagen, naja, wir haben doch nicht ganz recht und ein bisschen hatten die doch recht. Aber das ist auch eine Siegergeschichtsschreibung, ne? Das ist auch die herablassende Milde des Siegers im Prinzip ist das, ja.
Ich finde, die Amerikaner sind uns da immer ein paar Schritte voraus. Das sieht man auch an den, wenn ich dafür jetzt nochmal ganz kurz Werbung machen darf, an den amerikanischen Fernsehserien, die ja von vielen als die neue, als die neuen epischen Romane gesehen werden. Also ich kann mich gerade an die erste Staffel von Homeland erinnern und da ein Ausschnitt, nämlich des Bekennervideos des sozusagen der zentralen Figur. Also dieser Soldat, der sozusagen im Irak stationiert war und dann durch die Terroristen umgedreht wurde, selbst als Terrorist sozusagen heimkehrt, sagt in diesem Video eigentlich, dass diese Siegerjustiz, ja, dass die ja, dass das sozusagen die Scheuklappen der Amerikaner sind und dass es darum geht, zu verstehen und zu sehen, was man selbst anrichtet und um welche Art von Gerechtigkeit es eigentlich geht. Und wenn man diese Art der Selbstreflexion sieht, die Amerikaner betreiben, ja, dann ist vielleicht Schirmachers Selbstreflexion über den Kapitalismus, so wie wir ihn gerade haben, oder die Zerreißkräfte des Kapitalismus jetzt, ja, das ist dann so ein bisschen, also erscheint mir so ein bisschen
hinterhergehoppelt. Ja, nee, das ist klar, der Schirmacher war übrigens ja auch ein halbes Jahr in Kalifornien jetzt, letztes Jahr. Klar, der hoppelt hinterher, der liest amerikanische Zeitungen und so weiter und lässt sich da inspirieren und bläst was auf, was dann viele nicht gelesen haben und dann erscheint es einem neu. Mhm. So ist es. Wobei man sagen muss, die Amerikaner können das ganz gut sezieren, was bei ihnen passiert in der Gesellschaft. Es hilft aber nichts. Ja. Wenn ich sehe, was jetzt bei der Oscarverleihung passiert ist, dass also ein Film, der Iran doch auf ziemliche miese Weise bloßstellt, da dass ein Oscar gewinnt, ist eine Sache, aber dann wird das sozusagen von der Frau des amtierenden Präsidenten, hast du das mitbekommen, wird das da verkündet. Also das ist schon ein ganz schönes Siegerverhalten, das muss man auch sagen, ja, wirklich. Ja. Mhm. Vorweggenommener Sieg.
Mhm. Du sagst gerade, die können das sozusagen gut reflektieren. Es hilft aber nicht. Das mag sein, aber das trifft ja bei uns ganz genauso
zu. Wir können es nicht gut reflektieren, aber es hilft was. Ja, also bei uns würde ich das anders sehen. Also da ist eben ich würde der Regierungspolitik selbst der von Angela Merkel noch mehr Moralität unterstellen. Aber vielleicht ist das auch nur, erscheint das auch nur so. Vielleicht ist es auch nur eine Chimäre. Das ist möglich. So, wir sind durch. Würde ich sagen.
Genau, wär wahrscheinlich für die nächste Sendung dann ganz interessant.
Ja, ich habe mir eine lange Liste hier gemacht, was wir alles in der nächsten Sendung. Danke, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Ich weiß noch nicht so genau, in welchen Abständen ich das mache, aber es wird regelmäßig sein.
Gerne.
Also, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Tschüss.